Du hast kein Komplexitätsproblem. Du hast auch kein Umsetzungsproblem. Und sehr wahrscheinlich auch kein Kommunikationsproblem. Du hast einfach ein falsches Verständnis davon, wie Wirkung entsteht.
Mhm.
Also mit dieser echt schallenden Ohrfeige für so ziemlich jedes gängige Management-Mantra starten wir heute in unsere neue Tiefenanalyse. Stell dir mal vor, all die gut gemeinten Strategien, die neuen Prozesse, also diese ganzen agilen Methoden, die in deinem Unternehmen gerade eingeführt werden, die scheitern gar nicht an den Teams.
Ja, absolut nicht.
Genau, die scheitern, weil wir am völlig falschen Ende des Problems ansetzen. Und wir haben heute ein Dokument vor uns, das genau diesen Schmerzpunkt echt messerscharf seziert. Es heißt Freisicht, ontologisches Wirkmodell menschlicher Realität und dann der Untertitel Führung.
Wobei wir diesen Titel direkt mal entschlüsseln sollten, bevor wir uns hier voll in die Analyse stürzen. Das Wort ontologisch schreckt ja im ersten Moment so ein bisschen ab.
Oh ja, total. Klingt sehr nach akademischem Elfenbeinturm.
Richtig. Aber Ontologie ist im Kern eigentlich einfach nur die Lehre vom Sein. Also auf dieses Dokument bezogen bedeutet das, wir schauen uns nicht an, welche neuen Kommunikationstricks es gibt, sondern wir untersuchen die grundlegende Beschaffenheit der Realität, in der Führung überhaupt stattfindet.
Mhm.
Also, wie formt sich die Realität zwischen Menschen eigentlich?
Okay, lass uns das noch ein bisschen greifbarer machen für dich. Wenn man ein komplexes Videospiel programmiert, dann gibt es ja diese oberflächliche Ebene, also welche Farbe hat das Auto, wie sieht die Landschaft aus?
Ja.
Aber ganz tief darunter liegt halt die Physik-Engine. Und die definiert die unumstößlichen Gesetze von Schwerkraft, Reibung und Masse in dieser ganzen digitalen Welt.
Exakt.
Wenn das Auto also gegen eine Wand fährt und abprallt, liegt das an der Physik-Engine, nicht an der Farbe des Lacks. Und die Ontologie ist quasi diese Physik-Engine. Sie erklärt, warum in der Führung Dinge überhaupt so passieren, wie sie passieren, völlig unabhängig davon, welche bunte Management-Methode wir gerade irgendwie darüber legen.
Und genau an dieser Physik-Engine der menschlichen Interaktion scheitern die meisten Führungskräfte völlig unbewusst. Wenn wir uns so die typische Unternehmenskultur ansehen, stellen wir fest, dass fast alles über eine einzige Ebene gesteuert wird.
Das sichtbare Verhalten? Oder?
Genau das sichtbare Verhalten. Ziele werden definiert, Erwartungen formuliert, KPIs gemessen. Und wenn dann ein Problem auftritt, greift man ein, indem man das Verhalten reguliert.
Weil es bequem ist. Also Verhalten lässt sich beobachten, aufschreiben, in Tabellen pressen und am Ende des Jahres in so einem Mitarbeitergespräch bewerten. Wir betrachten Organisationen eigentlich wie riesige Maschinen.
Mhm.
Man zieht an einem Hebel, also zum Beispiel einer neuen Richtlinie, und am anderen Ende kommt das gewünschte Verhalten heraus. Das ist, als würde man bei einer Krankheit immer nur Schmerzmittel gegen die Symptome nehmen.
Das ist ein sehr gutes Bild, ja.
Man weigert sich aber, das eigentliche Virus zu behandeln. Wir optimieren das sichtbare Verhalten, aber ignorieren das, was dieses Verhalten überhaupt erst auslöst.
Und der Text macht wirklich unmissverständlich klar, dass genau hier der große blinde Fleck liegt. Verhalten ist eben nicht der Ursprung. Es ist das sichtbar gewordene Endergebnis einer viel tiefer liegenden Kette.
Okay.
Wenn wir versuchen, Wirkung dort zu steuern, wo sie erst sichtbar wird, ignorieren wir die Mechanismen dahinter. Der Text beschreibt da eine ziemlich fatale zeitliche Abfolge. Wenn man nur am Verhalten dreht, durch neue Regeln oder so einen sanften Druck, entsteht kurzfristig tatsächlich Bewegung.
Die Menschen passen sich halt an.
Genau. Aber mittelfristig entsteht dann Irritation, weil diese neue Regel gar nicht zur inneren Überzeugung und zur Kultur passt. Und langfristig stabilisiert sich einfach wieder das Alte. Das System schnippt quasi zurück wie ein Gummiband.
Krass, ja. Und das sehe ich so oft in der Praxis, besonders bei diesen ganzen großen Transformationen. Nehmen wir mal an, ein traditionelles Unternehmen beschließt, plötzlich agil zu arbeiten.
Oh ja, der Klassiker.
Sie führen Daily Stand-Up-Meetings ein, benennen Leute in Scrum Master um und arbeiten mit Kanban-Boards. Auf der Verhaltensebene hat sich scheinbar alles verändert. Aber die darunterliegende Kultur, also vielleicht so eine Null-Fehler-Toleranz und tiefes Misstrauen, die ist völlig unangetastet geblieben.
Und was passiert dann?
Das Daily Stand-Up wird überhaupt nicht genutzt, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es mutiert zu so einem täglichen Mikromanagement-Tribunal, in dem sich jeder einfach nur rechtfertigt. Das Verhalten ist neu, aber die Wirkung ist exakt dieselbe, toxische wie vorher.
Handeln völlig ins Leere läuft. Du bekommst als Führungskraft am Ende eben nicht das Ergebnis, das auf deinen Präsentationsfolien steht.
Nee, leider nicht.
Du bekommst immer das Ergebnis, das der von dir geschaffene Kontext überhaupt erst ermöglicht. Und das führt uns zur zentralen Frage des Freisichtmodells. Wenn Verhalten wirklich nur das absolute Endprodukt ist, also das letzte Glied in der Kette, wo beginnt Führung dann eigentlich?
Der Text verortet die Wurzel in einem Grundsatz, der für viele in der Praxis echt sehr ungemütlich sein dürfte. Führung beginnt demnach nämlich gar nicht beim Team. Sie beginnt im eigenen Inneren.
Richtig. Die These lautet hier, Fremdführung ist immer die direkte Folge von Selbstführung. Genauer gesagt beginnt alles im Zentrum dieses Modells bei der sogenannten Haltung. Wobei wir auch hier den Begriff ein bisschen schärfen müssen. Haltung wird in so Managementkreisen ja oft als so eine moralische Floskel benutzt. Nach dem Motto, wir müssen alle positiv denken.
Ja, so diese typischen Kalendersprüche.
Ganz genau. Das Freisichtmodell versteht unter Haltung jedoch keine angelernte Technik, sondern die tatsächliche innere Ausrichtung, aus der heraus alles Weitere entsteht. Der Text formuliert hier einen extrem scharfen Gedanken. Fremdführung ohne Selbstführung ist Kontrolle.
Okay, warte, lass uns das mal kurz auspacken. Das klingt fast ein bisschen abstrakt. Haltung wird zur Intention. Heißt das, zwei Manager könnten exakt dieselbe Situation beobachten, aber völlig unterschiedlich darauf einwirken, nur weil ihre verborgene Intention eine andere ist?
Ja, absolut. Der Mechanismus dahinter ist zutiefst psychologisch. Wenn du innerlich unklar bist, wenn du selbst keine Orientierung hast oder, sagen wir mal, von Versagensängsten getrieben bist, empfindest du Unsicherheit.
Mhm.
Und das menschliche Gehirn hasst Unsicherheit. Es verlangt nach Stabilität. Der schnellste und primitivste Weg, sich selbst künstliche Stabilität zu verschaffen, ist, das Umfeld zu kontrollieren.
Ah, okay.
Du mischst dich in jedes Detail ein, forderst ständig Reportings und lässt deinem Team gar keinen Spielraum. Nicht, weil das Team irgendwie inkompetent wäre, sondern weil du deine eigene innere Unsicherheit durch diese äußere Dominanz kompensieren musst.
Wahnsinn!
Du führst dann nicht, um Orientierung zu geben, sondern eigentlich nur, um deine eigene Angst zu beruhigen.
Das bedeutet also, echte Haltung ist kein passiver Zustand, sondern eine richtig treibende Kraft. Aus der Haltung formt sich meine Intention. Und ab hier wird das Modell wirklich radikal, denn es behauptet, dass unsere Intention buchstäblich verändert, welche Realität wir wahrnehmen.
Ja, wir glauben im Geschäftsleben ja immer gerne, dass wir absolut rationale Wesen sind, die auf Basis von objektiven Fakten entscheiden.
Schön wär's.
Das Modell besagt, das ist eine völlige Illusion. Wir führen niemals auf Basis objektiver Fakten. Wir führen auf Basis unserer Wahrnehmung. Du siehst nicht das, was ist. Du siehst das, was für dich durch den Filter deiner Intention Sinn ergibt.
Mhm.
Deine Intention wirkt quasi wie ein gigantischer Scheinwerfer in einem völlig dunklen Raum. Du siehst nur die Dinge, die in diesem Lichtkegel liegen.
Und was im Dunkeln bleibt, existiert für dich schlichtweg nicht. Und was du nicht siehst, kannst du ja logischerweise auch nicht führen.
Ganz genau.
Lass uns das auf eine ganz konkrete Situation runterbrechen, um die Mechanik dieser inneren Logik mal freizulegen. Erinnerst du dich vielleicht an ein Meeting, in dem du rational wusstest, du solltest ruhig bleiben, aber deine innere Logik hat sofort auf Angriff geschaltet?
Ja, das kennen wir alle.
Genau das passiert hier. Stell dir vor, du bist Abteilungsleiter und das wichtigste Projekt des Jahres, an dem 5 deiner Teams hängen, reißt gerade eine echt kritische Deadline. Die Zahlen in der Excel-Tabelle sind knallrot. Das ist der objektive Fakt. Jetzt schicken wir 2 unterschiedliche Manager in exakt dieselbe Situation.
Nehmen wir Manager A. Seine tief verwurzelte Haltung basiert, sagen wir, auf Misstrauen und dem ständigen Druck, sich nach oben beweisen zu müssen.
Okay.
Seine innere Logik, also sozusagen das Betriebssystem seines Geistes, hat früh gelernt, die Welt ist ein harter Ort, Fehler sind tödlich und Menschen sind von Natur aus faul und brauchen Druck.
Und mit dieser inneren Logik betritt er dann den Raum.
Richtig. Sein Wahrnehmungsfilter scannt die Situation in Millisekunden nach Dingen ab, die diese Logik bestätigen. Ein Teammitglied erklärt jetzt gerade, dass sein Serverausfall beim Dienstleister die Verzögerung verursacht hat.
Und Manager A hört wahrscheinlich keine strukturellen Erklärungen, oder?
Nee, er hört nur Ausreden. Seine innere Logik gibt der Situation sofort die Bedeutung,
Die wollen mich hintergehen und sich vor der Arbeit drücken. Der Möglichkeitsraum seiner Reaktionen schrumpft sofort auf Angriff und Maßregelung zusammen.
Okay, und dann haben wir Manager B. Er geht in denselben Raum, sieht dieselbe rote Excel-Tabelle und hört exakt denselben Satz über den Serverausfall. Aber die innere Logik von Manager B ist eine völlig andere.
Genau.
Sein Betriebssystem sagt nämlich, Menschen wollen grundsätzlich gute Arbeit leisten. Wenn sie scheitern, liegt es meist an den Systembedingungen. Der Filter von Manager B lässt also völlig andere Informationen durch.
Er sieht dann zum Beispiel die Frustration in den Gesichtern seines Teams.
Ja, er verarbeitet den Serverausfall als wertvollen Datenpunkt über eine Schwachstelle im Prozess. Seine innere Logik gibt der Situation die Bedeutung, hier gibt es ein strukturelles Hindernis, das wir gemeinsam beseitigen müssen.
Exakt. Beide Manager haben kognitiv absolut dieselben Fakten vor sich, aber sie operieren in völlig unterschiedlichen Realitäten, weil ihre innere Logik darüber entscheidet, wie sie den Dingen eine Bedeutung geben.
Wahnsinn!
Und jetzt kommt das Entscheidende aus dem Freisichtmodell. Du kannst nicht gegen deine innere Logik handeln. Selbst wenn Manager A in der vergangenen Woche ein Seminar über gewaltfreie Kommunikation besucht hat.
Das bringt dann gar nichts.
Unter dem Stress dieser verpassten Deadline überschreibt die innere Logik alles. Das Gehirn greift auf die tiefsten neuronalen Pfade zurück. Er wird angreifen, weil es in dem Moment die einzige Reaktion ist, die für ihn logisch und möglich erscheint.
Das ist der Moment, in dem viele Trainingsbudgets einfach komplett in Rauch aufgehen. Wir versuchen Managern, neue Handlungsmuster kognitiv beizubringen, ignorieren aber völlig diese innere Logik, die diese Handlungen in der Sekunde des Stresses auslöst. Mhm. Der Text bringt das ja auch auf den Punkt mit dem Satz, du handelst nicht das, was du willst, du handelst das, was für dich möglich ist.
Dieser Satz nimmt auch wahnsinnig viel moralischen Druck aus der ganzen Diskussion raus. Es geht ja gar nicht darum, dass Führungskräfte irgendwie böswillig sind. Es geht darum, dass Handlung nur das unvermeidbare, sichtbare Auspuffgas eines viel tiefer liegenden Motors ist.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Und hier müssen wir zwingend den Unterschied zwischen Handlung und Wirkung besprechen. Denn das, was wir tun und das, was beim anderen ankommt, das sind zwei völlig verschiedene Währungen.
Ah ja, die Dissonanz zwischen Absicht und Wirkung. Das spüren Mitarbeiter extrem sensibel. Ich kann mich ja dazu zwingen, in einem Konfliktgespräch die berühmt-berüchtigte Sandwich-Methode anzuwenden. Also ein Lob, dann die Kritik, dann wieder ein Lob.
Ja, furchtbar.
Genau, das ist meine Handlung. Meine Worte sind perfekt poliert. Aber wenn meine innere Logik eigentlich flüstert, dieser Mitarbeiter ist komplett inkompetent und raubt mir meine Zeit, dann wird mein Gegenüber genau das spüren.
Und die Wirkung dieses aufgesetzten Lobes wird absolut toxisch sein. Es wird als pure Manipulation, Herablassung oder schlichtweg als unauthentisch empfunden.
Mhm.
Die Wirkung, die wir erzielen, transportiert niemals unsere kognitive Absicht. Sie transportiert immer unsere innere Übereinstimmung. Das Team reagiert überhaupt nicht auf diese rhetorische Hülle. Es reagiert auf die energetische Ladung dahinter.
Also gleiche Worte oder gleiche Maßnahmen führen bei unterschiedlichen Führungskräften zu völlig unterschiedlichen Reaktionen? Wenn dein Team also auf eine Umstrukturierung mit Dienst nach Vorschrift reagiert, dann nützt es echt nichts, die E-Mail zur Ankündigung noch dreimal umzuformulieren.
Nee, gar nicht.
Handlung und Wirkung ist ja auch keine Einbahnstraße. Das Modell beschreibt hier ein System, das sich selbst endlos füttert.
Richtig. Aus den unzähligen, wiederholten Wirkungen im Alltag formt sich das, was das Modell die gelebte Realität nennt.
Okay, gelebte Realität.
Genau. Wenn deine innere Logik auf Misstrauen programmiert ist, du ständig kontrollierst und dein Team sich infolgedessen zurückzieht und keine Eigeninitiative mehr zeigt, dann wird dieser Zustand zur gelebten Realität der Abteilung.
Verstehe.
Und jetzt schließt sich der Kreis durch die Rückkopplung. Diese gelebte Realität liefert dir nämlich die neuen Daten für deinen Wahrnehmungsfilter.
Hier wird es wirklich interessant. Wenn man sich das mal vorstellt, ist das strukturell ja exakt wie der Algorithmus bei Social Media.
Ja, hundertprozentig.
Wenn ich abends auf der Couch sitze und in meiner App aus so einer unbewussten Laune heraus dreimal auf Videos klicke, in denen Menschen sich streiten, dann lernt der Algorithmus im Hintergrund sofort mit.
Er merkt sich das.
Genau, er sagt sich, Konflikte binden seine Aufmerksamkeit. Am nächsten Tag öffne ich die App und sehe fast ausschließlich Streit und Eskalation. Mein Feed wird immer radikaler.
Und im Unternehmenskontext programmierst du diesen Algorithmus halt durch deine innere Logik. Deine Vorurteile klicken unbewusst immer wieder auf bestimmte Verhaltensweisen im Team.
Mhm.
Du registrierst jeden kleinen Fehler, jedes zu spät kommen, jede Unsicherheit. Die gelebte Realität, also dein Algorithmus der Zusammenarbeit, füttert deine Wahrnehmung immer wieder mit genau diesen Ausschnitten.
Und irgendwann siehst du nur noch Fehler und Unfähigkeit, oder?
Exakt. Deine ursprüngliche, unsichtbare Haltung hat sich materialisiert. Du hast dir den Beweis für deine eigene toxische Überzeugung selbst erschaffen und fühlst dich am Ende auch noch total im Recht.
Man baut sich sein eigenes Gefängnis und hält sich selbst für den einzigen Wärter, der den Laden noch zusammenhält. Wahnsinn. Das Freisichtmodell visualisiert das ja auch gar nicht als so eine lineare Linie, sondern als ein strahlenförmiges Netzwerk.
Ja.
Aus der tiefsten inneren Mitte, der Haltung, strahlen unsere Wahrnehmungen und Logik nach außen, manifestieren sich in Handlungen, prallen als Wirkung auf die Welt und strahlen in Form von Erfahrungen wieder auf uns zurück.
Wo sie unsere Mitte verhärten oder verändern. Ein endloses Atmen des Systems.
Und die bittere Konsequenz für den Führungsalltag ist dann wohl, wenn dieser Kreislauf einmal negativ etabliert ist, kommst du mit oberflächlichen Interventionen einfach nicht mehr dagegen an.
Nee, ein Teambuilding-Event im Klettergarten verändert nicht den Algorithmus. Eine neue Software für das Aufgabenmanagement verändert nicht deinen Wahrnehmungsfilter.
Man optimiert vielleicht die Ausführung der Handlungen, aber das grundlegende ontologische Problem bleibt völlig unangetastet.
Genau. Und das wirft unser klassisches Verständnis von Führungskräfteentwicklung wirklich komplett über den Haufen.
Absolut. Wenn wir diese Tiefenanalyse mal zusammenfassen, müssen wir akzeptieren, dass Führung echt keine angewandte Methodik ist. Du kannst keine 5 Schritte zum perfekten Leader auswendig lernen und dann einfach so abspulen.
Das funktioniert nicht, nein.
Du führst niemals durch das, was du tust. Du führst durch die Art und Weise, wie du die Welt wahrnimmst, wie du dieser Wahrnehmung Bedeutung verleihst und welche innere Ordnung du in dir selbst kultiviert hast. Du führst quasi die Bedingungen für Verhalten, nicht das Verhalten selbst.
Wer das verstanden hat, betrachtet Organisationen nicht mehr als Maschinen, die repariert werden müssen, sondern als organische Netzwerke von Realitäten, die sich gegenseitig bedingen. Wenn die Physik-Engine kaputt ist, nützt es nichts, das Auto neu zu lackieren.
Und genau deshalb ist dieses Dokument so eine enorm faszinierende Lektüre. Es nimmt uns die Illusion der einfachen Hebel, aber es gibt uns dafür die tatsächliche Kontrolle über unsere eigene Wirkung zurück.
Mhm.
Wir sind eben nicht die Mechaniker des Verhaltens. Wir sind die Architekten des Raumes, in dem Verhalten stattfindet.
Wobei uns das vor eine letzte, sehr unbequeme Herausforderung stellt.
Okay, welche?
Wenn unsere gelebte Realität über diese permanente Rückkopplung bestimmt, was wir als nächstes überhaupt wahrnehmen können, wie brechen wir dann jemals aus dem Algorithmus unserer eigenen Muster aus?
Uff, ja.
Wenn jede Führung bei der kompromisslosen Selbstführung beginnt, was ist der eine Gedanke, die eine scheinbar unumstößliche Überzeugung über dein Team oder deine eigene Rolle, die du heute in deiner inneren Logik radikal in Frage stellen musst, um morgen eine völlig andere Realität zu ermöglichen?
Wow.
Ein Gedanke, der wahrscheinlich den einen oder anderen auf dem Heimweg noch ziemlich intensiv beschäftigen wird. Es ist an der Zeit, aufzuhören, an den Hebeln zu ziehen und stattdessen mal einen ehrlichen Blick in den Spiegel unserer eigenen Intention zu werfen.
Absolut.
Bis zu unserem nächsten tiefen Eintauchen in die Quellen, bleib neugierig.